Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Willkommen zur Episode 178. Wir verhandeln heute den Fall Body Positivity versus Gesundheit. Nein, ich bin natürlich keine Anwältin. Das heißt, wir gehen der Frage nach, ob sich Körperakzeptanz und eine gesunde Lebensweise ausschließen. Ich habe nur wirklich häufig das Gefühl, dass sich da wie so zwei Lager gegenüberstehen, die dieses Thema heiß diskutieren und heiß verhandeln. Und ja, deshalb schauen wir uns doch diesen Fall mal an. Die Inspiration zu der Episode habe ich von einer lieben ehemaligen Klientin. Und zwar hat sie mir einen Beitrag geschickt zum Thema Body Positivity. Die Kommentare darunter, die sind wie immer schrecklich. Und was ich aber auch immer sehe, die sind extrem austauschbar. Also egal, was für ein Beitrag zu Körperakzeptanz oder zu Body Positivity oder zu Fat Acceptance erscheint, es steht immer, auf Deutsch gesagt, der gleiche Scheiß drunter. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich mal ein paar Kommentare daraus nehme und die auch jetzt hier vorlesen werde in dieser Podcast-Episode, ne, stellvertretend für den ganzen Schrott, der da immer drunter steht, um mal diese ganzen Missverständnisse und Meinungen und Glaubenssätze aufzuzeigen. Also nochmal eine explizite Content-Warnung an der Stelle. Diese Kommentare enthalten, du wirst es schon vermutet haben, Fettshaming, verbale Gewalt und Stigmatisierung. Und das Missverständnis Nummer eins, das ich eigentlich immer sehe und mit dem ich auch gleich hier mal aufräumen will: Body Positivity ist nicht Selbstliebe und ist auch nicht Körperakzeptanz auf individueller Basis, wobei das auch ja zu dem Großen und Ganzen dazugehört, aber eben nicht ausschließlich. Und dann lese ich mal den ersten Kommentar, den ich rausgesucht habe, vor. Der lautet: Akzeptanz ist das eine und okay, Plus Size als neues Schönheitsideal zu definieren und zu glorifizieren nicht. Es soll jeder leben, wie er will, aber seine Coping-Mechanismen auf andere zu projizieren, um sich dann bestätigt zu fühlen, ist gefährlich. Und dieser Kommentar ist so unglaublich vielschichtig und deshalb werden wir den jetzt mal in allen Einzelheiten aufdröseln. Ich habe es gerade schon gesagt, Body Positivity geht über eine reine individuelle Körperakzeptanz heraus. Wir haben eine sehr, sehr wichtige politische und gesellschaftliche Ebene in der Body Positivity Bewegung. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Zuerst möchte ich aber einen wichtigen kritischen Punkt anschauen, den dieser Kommentar anspricht. Und zwar der Unterschied zwischen Akzeptanz und Glorifizierung. Body Positivity setzt sich grundsätzlich für die Akzeptanz aller Körper ein, ohne einen bestimmten Körpertyp als überlegen oder erstrebenswert darzustellen. Also es geht darum, dass Menschen unabhängig von ihrem Körper respektvoll behandelt werden und sich nicht durch gesellschaftliche Normen oder Diskriminierung eingeschränkt werden oder nicht mehr am Leben teilhaben dürfen. Und wenn der Tenor ist, bitte bringt mir Respekt entgegen, weil ich das unabhängig von meinem Körper als Mensch verdient habe, einfach nur, weil ich existiere, wird es dann grundsätzlich umgedeutet zu, hier wird ein hohes Körpergewicht verherrlicht, hier wird etwas glorifiziert. Und das stimmt insofern nicht, weil das ist eine Verzerrung der ursprünglichen Idee. Bei Body Positivity geht es um körperliche Vielfalt. Es geht nicht darum, mit dick ein neues Ideal zu setzen. Und da wäre so mein erster Impuls in dieser Episode, und es werden noch viele folgen, sich mal selbst zu hinterfragen, wenn dir das so geht. Also warum empfinde ich das möglicherweise als persönlichen Angriff, wenn jemand Dickes sagt, ich habe das Recht zu existieren? Und auch dieser Vorwurf der Coping-Mechanismen, der ist ja extrem komplex, ne? Viele Menschen, die Body Positivity vertreten, die haben persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung, mit Unsicherheiten oder vielleicht auch mit gesundheitlichen Herausforderungen. Und ihre öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema kann als Selbstbestärkung wirken. Und es kann aber auch anderen helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und man darf sich aber man muss sich das immer wieder bewusst machen, dass es sehr, sehr, sehr viel Kraft kostet, auch mit diesem Thema in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil, also ich sag's euch, ich habe schon den einen oder anderen Shitstorm miterlebt. Das ist kein Spaß. Also das ist extrem belastend, und ich habe auch wirklich lange gebraucht, um mich davon zu erholen, und diese Angst, dass es jederzeit wiederkommt, schwingt auch bei mir immer mit. So, jetzt habe ich einen nächsten Kommentar. Ich wünsche mir einerseits, dass mehrgewichtige Menschen sich diskriminierungsfreier wohlfühlen dürfen in ihrem Körper und in unserer Gesellschaft. Obwohl ich selbst nicht betroffen bin, weiß ich, wie sehr sie oft leiden. Es gibt auch viele Dicke, die gesund und fit sind. Dennoch finde ich, dass es nicht okay ist, wenn dann Body Positivity Vorbilder, in Anführungszeichen, auf Instagram und so weiter sehe, die vor allem das Essen und Trinken von Fast Food und so weiter propagieren. Und das geht sozusagen in das rein, was ich vorher gesagt habe. Ja, wenn Menschen sich öffentlich damit auseinandersetzen und wenn Menschen auch ihre persönlichen Erfahrungen mit Body Positivity, mit Diskriminierung und so weiter teilen, mit Körperakzeptanz. Ja, es gibt immer wieder einzelne Stimmen innerhalb jeder Bewegung, ne? Und wenn man das jetzt hier auf die Plus-Size-Bewegung oder auf die Body-Positivity-Bewegung übertragen, ja, es gibt einzelne Stimmen innerhalb dieser Bewegung, die Plus-Size als neues Ideal positionieren. Das ist eine individuelle Interpretation. Das ist aber nicht die Grundidee von Body-Positivity und Fat-Acceptance. Und was ich halt häufig sehe, ist, dass dicke Personen zum Beispiel auch als Aktivistinnen öffentlich Fastfood essen, um da ein Statement zu setzen. Ja, das kann als eine Form von Widerstand aufgefasst werden. Das wird als radikal wahrgenommen. Und es sollte eigentlich nicht so sein, weil wir kommentieren nicht, was andere Leute auf dem Teller haben, weil uns das verdammt nochmal nichts angeht. Und was ich aber viel wichtiger finde, wir sind an der Stelle als Gesellschaft nicht konsequent. Fastfood zu essen ist okay, wenn du schlank bist. Aber nicht, wenn du dick bist. Wenn du schlank bist, ja, dann ist es sogar nicht nur okay, da wirst du sogar noch dafür gefeiert. Also mein Lieblingsbeispiel sind da immer die Gilmore Girls, ja, die trinken extrem viel Kaffee, wir sehen sie fast ausschließlich Fastfood und Süßigkeiten essen und alle finden es toll. Und es gibt eine Episode, wo Lorelei denkt, sie ist schwanger, weil sie nach, ich weiß nicht, 16 oder 17 Jahren mal wieder Lust auf einen Apfel hat. Ja, ich meine, einen Apfel, come on, ja, es ist nicht mal Grünkohl oder Sellerie, es ist ein Apfel. Beziehungsweise die essen ja eigentlich nie was, die bestellen immer nur. Ne? Und hier regt sich aber auch niemand über Lebensmittelverschwendung auf, oder wenn sie quasi irgendwo abbeißen, das ist ja grundsätzlich irgendwie nicht genussvoll. Das ist so ein Mini-Bissen, auf dem dann ewig gekaut wird. Und das ist ja sowieso was allgemein Spannendes. Wir sehen extrem selten in Filmen Menschen auch schlucken. Wir sehen immer nur abbeißen und kauen, aber nie schlucken. Also sie sagen eigentlich nur, sie essen das alles, sie bestellen das alles. Wir haben ständig diese Bilder, ne, wo diese zwei schlanken, coolen Girls vor dem Fastfood sitzen. Und genau das sind sie. Ne? Also sie sind sozusagen der Archetyp des Cool Girls. Also Lorelei und Rory, das sind zwei Frauen, die genauso viel, wenn nicht sogar mehr, essen können als die Männer so um sie herum in ihrer Umgebung, nur trotzdem heiß aussehen und auch ohne ja irgendeine Form von Sport zu treiben. Ist auch so spannend, ne, dass auch immer wieder ja betont wird, ne, sie treiben auch keinen Sport. Und das war mir früher nicht bewusst, das fällt mir jetzt auf, ne, so nach, ich sage jetzt mal 20 Jahren, wenn ich da mal reinguck, dass sie sehr viel Zeit damit verbringen, auf andere herabzuschauen, ne, die sich gesundheitsfördernd verhalten. Zum Beispiel Janet musste immer wieder herhalten, das ist Rorys Mitbewohnerin im College, oder Sherry, das ist die Frau von Rorys Vater Christopher, mit der er dann auch eine Tochter hat. Und ne, du siehst, ich bin Gilmore Girls Fan, ich kenne die ganzen Namen und ich war auch ein Riesenfan der Serie und mittlerweile ja, gucke ich aber schon so auf die eine oder andere Sache ein bisschen kritischer. Und ne, Luke, das ist der Kaffeebesitzer, der mault zwar alle heilige Zeit, ne, dass wenn er ihnen quasi das Essen hinstellt, dass sie das bald ins Grab bringt, was sie essen. Das lässt aber eher so diese Dynamik entstehen, dass wir das noch cooler finden, ja, noch toller finden, dass die beiden halt so rebellisch sind. Und ich habe letzt auf Insta so einen richtig, richtig guten Post zum Thema Doppelmoral beim Essen in Bezug auf das Gewicht gesehen. Und ich hoffe, dass ich den noch finde. Ich habe ihn gerade schon gesucht, aber ich finde ihn leider nicht mehr. Aber was ich auf jeden Fall verlinken werde, ist, Anna Kova hat vor etwa einer Woche auch da ein sehr, sehr cooles Reel dazu rausgebracht. Das findest du auf jeden Fall in den Shownotes, wo sie das wirklich auch nochmal bildlich aufzeigt, wie wir da diese Doppelmoral fahren. Und ne, Lorelei und Rory, die essen, was sie wollen, die machen, was sie wollen, ne, die lassen sich von den Männern nichts sagen, die leben ihr Leben. Und das mag so auf den ersten Blick wie so ein feministischer, emanzipierter Ansatz wirken, aber, und das finde ich so schade, in Wirklichkeit wird damit eine Fantasie bedient, und zwar eine sehr männlich geprägte. Und auch dazu habe ich dir einen spannenden Artikel in den Shownotes verlinkt. Ich beschreibe es jetzt mal so in Kurzfassung, ja. Das coole Mädchen-Klischee, das beschreibt eine Frau, die sich wie ein Mann verhält, aber trotzdem so hyperfeminin bleibt. Also sie ist schlank, ohne sich anzustrengen. Sie ist ungesund, ohne Konsequenzen. Ne, Lorelei und Rory, die sind in Anführungszeichen besser als andere Frauen, weil sie sich nicht mit so, in Anführungszeichen, oberflächlichen Themen wie Diäten oder Selbstoptimierung beschäftigen. Und das ist so ein ganz typischer Zug des sogenannten Male Gaze, ne, eine bestimmte Art von Frau als begehrenswert und in Anführungszeichen anders als die anderen darzustellen. Und wenn du dir mal bewusst machst, was da passiert, und das konnte ich natürlich vor 20 Jahren oder vor gut 20 Jahren, als die Serie rauskam, ja, so nicht greifen oder das auch nicht so in Worte fassen, ja. Aber das ist natürlich was bewusst da mitschwingt. Es wird hier mit diesen beiden Darstellerinnen eine Fantasiefigur konstruiert. Eine Frau, die die Freiheiten eines Mannes hat, ohne dabei ihre Attraktivität für Männer zu verlieren. Und was damit geschaffen wird, ist ein unerreichbares und auch sehr widersprüchliches Frauenideal. Die in Anführungszeichen perfekte Frau sieht gut aus, ohne dafür irgendeine Art von Anstrengung zu investieren. Und das ist so dieses klassische Wunschbild aus männlicher Perspektive. Und wie so dieses Schönheitsideal und auch dieses, ich sag's mal, Wunschbild zustande kam, falls du es noch nicht gemacht hast, dann hör mal in die Episode von letzter Woche rein. Die heißt Schönheitsideal schlank. Und da habe ich drei wichtige Faktoren genannt, wie dieses Schönheitsideal entstanden ist. Und ich könnte da tatsächlich jetzt noch ewig weiterreden. Und ich merke auch, wie ich hier gerade so ein bisschen vom Thema abschweife. Wir verhandeln ja gerade Body Positivity versus Gesundheit. Aber schreib mir das mal, falls dich das interessiert. Dann mache ich mal eine Episode zur Doppelmoral, dick, dünn und verwebe da auch so diese ganzen gesellschaftlichen Prägungen, die wir haben, damit hinein. So, dann gehen wir mal zurück zu dem Kommentar. Der ist an sich eigentlich schon ein Widerspruch, ne, weil ganz viele Kommentare, also das ist jetzt nicht der einzige, sondern auch ganz viele Kommentare unter diesem Beitrag beginnen damit mit, dicke Menschen sollten nicht diskriminiert werden. Aber dann wird diese Akzeptanz an bestimmte Bedingungen gekoppelt. Ja, sie sollen sich gefälligst in Anführungszeichen gut verhalten und auch bitte gesundheitsbewusst leben. Und auch hier kann ich dir eine Podcast-Episode ans Herz legen, und zwar die Episode 8, die ist schon vor einer ganzen Weile erschienen und die heißt Der Club der guten Dicken. Und ganz kurz dazu, wir schulden niemandem Gesundheit. Und hier spielen ganz viele Glaubenssätze und Prägungen rein, dass wir so empfinden. Dass wir glauben, dass Gesundheit etwas ist, das wir mit Ernährung, Bewegung und Disziplin kontrollieren können. Und Gesundheit ist aber tatsächlich von vielen Faktoren abhängig, auf die wir wenig oder sogar gar keinen Einfluss haben, wie beispielsweise die Genetik, unser sozial-ökonomischer Status, Trauma, bestimmte Umweltfaktoren, bestimmte Erkrankungen, Essstörungen, Diätgeschichte, Ethnizität, Stigmatisierung, Diskriminierung. Also diese Liste ist endlos. Und natürlich spielt Ernährung und Bewegung eine Rolle. Aber selbst wenn wir uns perfekt ernähren und bewegen würden, wäre das keine Garantie für Gesundheit, weil eben ganz, ganz viele Faktoren da noch mit hineinspielen, die wir nicht in der Hand haben. Und ich sag immer so, wenn ich jetzt in einer toxischen Umgebung bin, kann ich auf einen gestressten Körper noch so viel Grünkohl draufschmeißen, das macht die Person nicht gesünder. Wir verlieren uns ganz oft so in diesen Details der Ernährung, dass wir dann überlegen, oh, soll ich lieber die Mandeln essen oder lieber die Cashews? Und mir kommt es manchmal so vor, als würden wir da versuchen, das Wohnzimmer einzurichten, wenn die Bude brennt. Ja, es gibt viel wichtigere Faktoren eigentlich, die wir erstmal angehen dürfen, bevor wir so das Augenmerk auf dieses Feintuning dann überhaupt legen können. Also wie ist mein Schlafverhalten? Schlafe ich ausreichend? Schlafe ich gut? Schlafe ich genug? Ja, wie ist denn so mein Stresslevel in meinem Leben? Wie ist denn meine Umgebung? Was bringe ich denn vielleicht alles mit? Also wir legen den Fokus immer sehr auf Ernährung und Bewegung. Und ja, keine Frage, das ist wichtig, aber das sind nur zwei Puzzlestücke von sehr, sehr vielen. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, und ich weiß, dass das ein Satz ist, den ich unfassbar oft in diesem Podcast sage, aber er ist so wichtig, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann können wir mit Ernährung nur wenig ausrichten. Was wir außerdem empfinden, ist, dass wir der Gesellschaft Gesundheit schulden. Also wir haben so diese Wahrnehmung, Menschen mit schlechter Gesundheit, die sind eine Belastung für die Gesellschaft, und die wenigen Gesunden, die zahlen am Ende für die faulen, ungesunden Massen. Und auch hier an der Stelle erfahren wir gesellschaftlich so eine totale Doppelmoral. Wir sagen weder zu Menschen, die rauchen, du ruinierst unsere Gesellschaft, noch machen wir SkifahrerInnen oder Wandernden einen Vorwurf, wenn sie sich verletzen und vom Berg geholt werden müssen, dass sie hier unser Gesundheitssystem an die Wand fahren. Ja, Extremsportler oder auch ProfisportlerInnen oder selbst eigentlich alles, was wir machen, was irgendwie ein Risiko ist, wird oft sogar noch als cool dargestellt. Aber mit mehrgewichtigen Personen ist das was anderes, weil wir da das hohe Körpergewicht als Verschulden in Anführungszeichen ansehen und dick sein einfach in den Augen vieler Menschen so das Schlimmste ever ist. In unserer Leistungsgesellschaft ist es zum Beispiel angesehen, immer im Stress zu sein. Oder es ist auch total okay, zu wenig zu schlafen. Aber ich habe es gerade schon gesagt, das hat einen immensen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ne? Und du darfst dich ungesund verhalten, aber du darfst auf keinen Fall dick sein. Und du musst Leistung bringen, um eben als vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft anerkannt zu werden. Und also das ist ja, also es ist einfach völlig absurd. Das ist an Ironie nicht mehr zu überbieten. Und wenn Body Positivity als in Anführungszeichen Bestätigungssuche oder Projektion empfunden wird, dann liegt es oft daran, dass gesellschaftliche Narrative über Körper und auch über Leistung ganz eng mit den individuellen Erfahrungen verwoben sind. Also unsere Wahrnehmung von Körperbildern, die entsteht ja nicht isoliert, sondern die ist ganz stark von unseren gesellschaftlichen Normen, von unseren Schönheitsidealen und auch von unseren persönlichen Erfahrungen geprägt. Und wenn dann jemand Body Positivity als Projektion oder Bestätigungssuche empfindet, dann kann das daran liegen, dass man selbst mit ganz bestimmten Körperbildern oder Erwartungen sozialisiert wurde. Und nun hat man so eine abweichende Perspektive, die wir natürlich dann als ungewohnt wahrnehmen oder sogar als in Anführungszeichen Aufzwingen eines neuen Ideals. Also beispielsweise jemand, wer mit dem Ideal schlank ist gleich diszipliniert und erfolgreich aufgewachsen ist, könnte das sozusagen als Projektion empfinden, wenn Plus-Size-Models Selbstbewusstsein feiern. Oder umgekehrt könnten Menschen, die oft wegen ihres Körpers abgewertet wurden, in der Body-Positivity-Bewegung einen Raum für Selbstbestärkung finden. Ja, wirklich das erste Mal vielleicht in ihrem Leben zu hören, du bist wertvoll, einfach nur, weil es dich gibt. Du musst dich nicht verändern, wenn du das nicht möchtest. Körpervielfalt ist etwas Natürliches. Na, also wirklich so das erste Mal in ihrem Leben auch eine Wahl zu bekommen und nicht einfach so diese Schablone übergestülpt mit, du bist nicht richtig, du musst jetzt was verändern, um akzeptiert zu werden. Und das kann natürlich für Außenstehende wie so eine gezielte Gegenbewegung wirken. Also kurz gesagt, wenn wir Aussagen oder wie wir Aussagen über Körper wahrnehmen, das hängt oft mit unseren eigenen Prägungen und Erfahrungen zusammen. Und das kann dazu führen, dass eine Bewegung, die eigentlich Akzeptanz fördern will, von manchen als völlig übertrieben oder sogar missionarisch empfunden wird. Und das ist aber gar nicht die Intention, also das ist gar nicht das Ziel dahinter. Body Positivity ist in erster Linie eine Bewegung für Akzeptanz und gegen Diskriminierung. Nicht dafür, ein bestimmtes Körperbild als das einzig wahre zu propagieren. Und ich glaube, was wir mit diesen Kommentaren machen, ist, dass wir keine zielführende Diskussion zulassen. Und auf den Punkt gehe ich gleich nochmal ein. Ich will jetzt aber nochmal kurz der Vollständigkeit halber und weil es natürlich auch noch total spannend ist, erzählen, wie denn die Body Positivity Bewegung entstanden ist. Also sie hat eigentlich die Wurzeln in der Fat Acceptance Bewegung in den 1960er Jahren und das Fat Acceptance Movement hat sich gegen die Diskriminierung von Menschen mit einem höheren Körpergewicht eingesetzt. Und in den USA wurden in den 1950er und 60er Jahren Menschen mit einem höheren Körpergewicht verstärkt als unattraktiv und auch ungesund dargestellt, sowohl in den Medien als auch in der Medizin. Also gerade diese Verknüpfung mit Körpergewicht und Gesundheit, die ist hauptsächlich auch da entstanden. Ja, vorher war sozusagen ein dicker Körper nur in Anführungszeichen unattraktiv in Anführungszeichen. Jetzt kam noch dazu, dass er auch noch als ungesund gewertet wurde. Also ich hoffe, du hörst, wie meine Stimme vor Sarkasmus trieft, ja. Das ist natürlich nicht meine Meinung. Und 1969 gründete Bill Forbury die National Association to Advance Fat Acceptance, um gegen Vorurteile, Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit einem höheren Körpergewicht vorzugehen. Und das Ziel war es, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen, die Menschen nach ihrem Körpergewicht bewerten und ihnen Rechte oder Chancen verwehren. In den 1970er Jahren kamen dann feministische Einflüsse dazu. Also die Fat-Acceptance-Bewegung wurde dann auch zunehmend von feministischen Strömungen beeinflusst und FeministInnen kritisierten gesellschaftliche Schönheitsideale, ne, besonders die Frauen unter Druck setzten, schlank zu sein, um als attraktiv und wertvoll zu gelten. Also auch hier nochmal der Verweis auf die Episode der letzten Woche. Es wurden Themen wie Diätkultur, Essstörungen und auch patriarchale Schönheitsnormen stärker diskutiert. Und es fing auch an, dass beispielsweise feministische WissenschaftlerInnen und AktivistInnen den Einfluss von Mode, Fitness und Ernährungsindustrie hinterfragt und auch kritisch analysiert haben. In den 2000er Jahren hatten wir dann so den Wandel von der Fat Acceptance zur Body Positivity Bewegung, wobei es jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt ein Datum gibt, sondern das ist natürlich alles ja auf so einem Zeitspektrum passiert. Und zwar hat sich in den 2000er Jahren so ein bisschen so ein breiterer Ansatz entwickelt, ne, während sich jetzt die Fat Acceptance Bewegung sehr stark auf das Körpergewicht fokussiert hat, ging es bei Body Positivity darum, auch andere Gruppen einzubeziehen, zum Beispiel behinderte Menschen, Hauterkrankungen, Narben oder vielleicht allgemein auch Körpermerkmale, die so von diesen Schönheitsnormen in Anführungszeichen abgewichen sind. Und gleichzeitig hat die Body Positivity Bewegung auch sehr die Diät- und Wellnessindustrie kritisiert und vor allem auch deren wirtschaftliches Interesse an diesen Unsicherheiten in Bezug auf Schönheit, die die Industrie selbst oft verbreitet hat. Ja, und dann kam natürlich in den 2010er Jahren Social Media dazu, ne? Plattformen wie Instagram, TikTok, die spielten dann so eine zentrale Rolle auch bei der Verbreitung der Body Positivity Idee. Und dann ging es auch los, dass AktivistInnen und BloggerInnen und InfluencerInnen anfingen, persönliche Erfahrungen zu teilen. Na, das ging natürlich schon früher auch los in Blogs und Foren. Ich glaube aber, dass das wirklich nochmal so einen richtigen Aufschwung erlebt hat. Und auch so diese kritischen Analysen von Schönheitsidealen und auch Sehgewohnheiten, neue Sehgewohnheiten, andere Körper, von der Schönheitsnorm abweichende Körper. Und es wurden Hashtags, ja, gegründet, sagt man Hashtags gegründet. Also es kamen Hashtags auf wie Body Positivity oder die Plus-Size-Aktivistin Tess Holliday, von der müsste der Hashtag F Your Beauty Standard sein. Und die gewannen dann auch zunehmend an Bedeutung. Und das habe ich in der, jetzt überlege ich gerade, in welcher Episode hatte ich denn das? Also auch eine Episode im Januar. Ich gucke nochmal nach. Das Unternehmen begannen, auch den Begriff für Werbekampagnen zu nutzen. Ah, genau, das müsste die Episode zu den Abnehmspritzen sein, wo ich das auch diskutiert habe. Ne? Und ja, was teilweise auch als Fortschritt gesehen wurde, ne? Also dass Body Positivity so im Mainstream ankommt, aber das wurde natürlich auch kritisch gesehen, weil es teilweise auch so eine Vereinnahmung der Body Positivity Bewegung wurde, ne? Also sozusagen Body Positivity, aber in Anführungszeichen leicht genießbar, indem man nur ja leicht mehrgewichtige, wunderschöne Sanduhrfiguren zeigte, ne? Um da sozusagen ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Und ja, es ist also eine spannende Entwicklung auch, die sich immer noch abzeichnet. Also hör doch unbedingt mal in die Episode mit den Abnehmspritzen rein. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, aber der Begriff Gesundheit ist gerade nur so am Rande gefallen. Ja, es geht in der Body Positivity Bewegung ursprünglich nicht um Gesundheit, sondern es geht um Akzeptanz, ne, also für Akzeptanz gegen Diskriminierung. Und trotzdem ist Gesundheit sozusagen das in Anführungszeichen Totschlagargument, mit dem wirklich jede Diskussion zum Körper, zum Thema Körperakzeptanz beendet wird. Und ich will dazu auch noch mal ein paar Kommentare vorlesen. Ich finde, Body Positivity sollte eher damit zu tun haben, mit seinem Körper im Reinen zu sein. Narben, Formen, aber sicher nicht krankhaftes Übergewicht. Dasselbe auch für Menschen, die zu wenig haben, aber die sind halt nicht in der Mehrzahl. Egal, was das Idealbild von Schönheit ist, Adipositas ist ungesund. Und ein anderer Kommentar ist, Übergewicht ist nicht gesund. Selbstverständlich sollten übergewichtige Menschen nicht gemobbt werden und haben es, wie alle anderen, auch verdient, mit Respekt behandelt zu werden. Ich finde Body Positivity kein schlechter Ansatz, da diese Art von Aktivismus sich für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Respekt gegenüber Menschen mit Übergewicht einsetzt. Mein Eindruck beim Thema Body Positivity ist aber, dass gerade nur die mentale Gesundheit thematisiert wird, welcher ein wichtiger Bestandteil von Gesundheit ist und die Wichtigkeit der körperlichen Gesundheit damit überschattet wird. Mir fehlen in Reportagen zu dem Thema oftmals die Fragen an Betroffene bzw. an AktivistInnen, wie sie zu all den Statistiken stehen, welche belegen, dass mit starkem Übergewicht die Risiken von Unmengen an Krankheiten enorm ansteigt. Kann man das mit Body Positivity verantworten? Sollte man nicht zusätzlich über die Risiken von Übergewicht aufklären? Meiner Meinung nach müsste das auch zu der Aufklärungsarbeit dazugehören, nebst der Awareness von mentaler Gesundheit und der Forderung für Gleichberechtigung und Entstigmatisierung. Weiterer Kommentar ist, jeder Mensch soll mit Respekt behandelt werden. Dazu gehört für mich auch, dass man ehrlich zueinander ist und nahestehenden, übergewichtigen Personen sagt, dass es gut für sie wäre, abzunehmen und ihnen dabei Unterstützung anbietet. Und der letzte Kommentar, Übergewicht ist ungesund und fertig. Dieses Body Positivity ist absoluter Schwachsinn. Du bist übergewichtig, dann mach ernsthaft Sport und geh in ein Kaloriendefizit. Das ist Selbstliebe. Mach Sport und geh in ein Kaloriendefizit. Das ist Selbstliebe. Wirklich? Wie siehst du das? Weißt du, wie ich das sehe? Gegen den eigenen Körper zu kämpfen ist Selbstliebe. Die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken ist Selbstliebe. An einer Essstörung zu sterben ist Selbstliebe. Also ich bin da anderer Meinung. Oder ne, Gewicht mit Gesundheit gleichzusetzen, Gesundheit als moralische Verpflichtung anzusehen, Menschen nur mit Respekt zu behandeln, wenn sie sich gesundheitsbewusst verhalten. Auch da bin ich anderer Meinung. Oder Menschen sagen, dass sie abnehmen sollen. Kommentare schreiben, die Menschen diskriminieren und ihre körperliche und mentale Gesundheit gefährden. Ja, beides, körperlich und mental, weil Stress wirkt sich körperlich und mental aus. Oder Menschen mit Statistiken Angst machen, ohne eine wirkliche Lösung anzubieten. Das ist in meinen Augen keine Unterstützung. Das ist ein übergriffiges Verhalten, das ist nicht entschuldbar und vor allem auch ein kläglicher Versuch, sich auf die Kosten anderer überlegen zu fühlen und so einen kleinen Dopaminkick zu haben. Der Vorwurf ist ja, dass dicke Menschen mit der Body Positivity Bewegung etwas auf die Gesellschaft projizieren wollen. Ne? Beispielsweise, dass dicke Körper erstrebenswert sind. Aber sagt doch niemand, dick sein ist geil, sondern die sagen alle nur, bitte dürfen wir einfach existieren, ohne beschämt zu werden, ohne Gewalt zu erfahren, ohne diskriminiert zu werden. Und aus diesen Kommentaren, ne, die ich jetzt vorgelesen habe, aus diesen furchtbaren Kommentaren, da wird doch ganz klar ersichtlich, dass diese vermeintliche Projektion genau andersrum geschieht. Ne? Dass da doch ganz, ganz klar mitschwingt, schlank sein ist besser als dick sein. Ne? Strengt euch an, um dazuzugehören. Macht was für eure Gesundheit. Ne? Seid kein schlechtes Vorbild. Ja, da frage ich mich, Vorbild für was? Ne? Bin ich ein schlechtes Vorbild, wenn ich den Kreislauf aus Körperoptimierung, Funktionieren in der Leistungsgesellschaft und das Übergehen von Bedürfnissen durchbrechen will? Da bin ich ein schlechtes Vorbild, wenn ich aufhöre, gegen meinen Körper zu kämpfen und mich stattdessen darin übe, mich in aller Freundschaft mit meinem Körper zu verbinden und versuche, mich gut um mich selbst zu kümmern. Da bin ich ein schlechtes Vorbild, wenn ich darüber spreche, welche Ungerechtigkeiten es auf der Welt gibt und versuche, konstruktive Lösungen dafür anzusprechen. Oder bin ich ein schlechtes Vorbild, wenn ich meinen Kindern vermitteln will, dass sie nichts leisten müssen, sondern einfach nur geliebt werden, weil sie existieren, bedingungslos? Oder bin ich ein schlechtes Vorbild, wenn ich meinen Kindern vermitteln will, dass sie nicht einem bestimmten Ideal entsprechen müssen, dass Körpervielfalt was Schönes ist und was Natürliches ist und dass es sich lohnt, hinter die Fassade zu schauen und die Seele des ist, was Menschen wirklich ausmacht, nur nicht ihr Äußeres. Dass man nicht von äußerlicher Schönheit auf innerliche schließen kann und umgekehrt. Macht mich das zu einem schlechten Vorbild, wenn ich meinen Kindern vermitteln möchte, dass jeder Mensch bedingungslos Respekt und Mitgefühl verdient hat? Also ich denke nicht, dass mich das zu einem schlechten Vorbild macht. Und was ich auch denke, ist, wenn wir Menschen für ihren Körper oder ihre Art mit Herausforderungen umzugehen abwerten, dann hält uns das davon ab, in eine zielführende und hilfreiche Diskussion zu gehen. Ne? Möglicherweise sind das teilweise Bewältigungsstrategien, die wir sehen, aber wir alle haben Bewältigungsstrategien und viele von denen sind neutral, andere sind vielleicht gut und andere sind ungesund. Aber es ist auch immer eine krasse Bewertung, die da mitschwingt. Und ich bin da sehr in diesem systemischen Ansatz und der systemischen Denkweise unterwegs, dass Menschen sich nicht schlecht verhalten oder falsch verhalten, in Anführungszeichen, sondern dass auch jedes Verhalten einen bestimmten Grund hat. Aber wenn wir doch Menschen einfach nur abwerten und ihnen sagen, ja, du bist aber scheiße, so wie du bist und was du machst, ist auch scheiße und überhaupt und sowieso, dann können wir doch gar nicht in eine hilfreiche, zielführende Diskussion gehen. Ja, damit bauen wir nur Widerstände auf und die führen dann letztendlich zu nichts. Ich glaube, dass diese Diskussion, dass die geführt wird, neutral geführt wird, wirklich essentiell ist. Aber sie kann nur produktiv sein, wenn wir uns auf Ideen und Konzepte und gesellschaftliche Strukturen konzentrieren. Und sie wird ganz sicher nicht zielführend oder hilfreich sein, wenn wir uns darauf konzentrieren, Einzelpersonen oder ganze Gruppen zu verurteilen. Ja, also für mich ist zum Beispiel so ein Beispiel für eine produktive Diskussion, wie beeinflusst Body Positivity gesellschaftliche Schönheitsideale? Ja, gibt's problematische Tendenzen? Was an Body Positivity könnte denn die Gesundheit fördern? Ja, das sind für mich Beispiele für eine produktive Diskussion, wo wir wirklich aus vielen verschiedenen Perspektiven Faktoren und Meinungen und Dinge einbringen können, über die es sich wirklich zu reden lohnt. Was nicht produktiv ist, ist diese Abwertung. Ne? Die Bewegung ist schlecht, die verherrlicht und normalisiert ungesunde Körper. Nee, sorry. Also wenn jemand sowas schreibt, dann hat die Person einfach das Prinzip dahinter nicht verstanden. Und natürlich kann man durchaus kritisch hinterfragen, ob bestimmte Strömungen innerhalb der Body Positivity Bewegung problematische Aspekte haben. Das haben sie ganz sicher. Ich sehe auch nicht alles positiv. Ich sehe auch bestimmte Dinge kritisch. Aber diese kritische Hinterfragung, die sollte nicht in so eine allgemeine Abwertung von Menschen übergehen, die sich mit diesen Themen identifizieren oder die eben bestimmte Verhaltensweisen zeigen. Punkt. Ne, also diese Kommentare zeigen eigentlich, dass die Personen nicht verstanden haben, um was es bei Body Positivity geht, was zum Beispiel auch die Ziele der Bewegung sind. Ne? Das Ziel ist, also Body Positivity bedeutet nicht Selbstliebe. Man könnte es vielleicht noch, also am ehesten mit Körperakzeptanz übersetzen, aber eben nicht auf individueller, sondern wirklich auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene. Ne? Also wir haben die Akzeptanz aller Körpertypen als Ziel. Jeder Körper ist wertvoll, jeder Körper verdient Respekt und zwar unabhängig von Gewicht, Größe, Hautfarbe oder anderen Merkmalen. Und es dürfen auch an diesen Respekt keine Bedingungen gestellt werden. Und ein weiteres Ziel ist, dass eine körperliche Vielfalt als was Natürliches wirklich auch sichtbar gemacht wird, ja, unsere Sehgewohnheiten zu ändern. Ein weiteres Ziel ist die Kritik an unrealistischen Schönheitsidealen. Also es soll wirklich dieser Druck, einem bestimmten Körperideal entsprechen zu müssen, reduziert werden. Und Medien, Werbung, die Unterhaltungsindustrie, ja, da ist der Wunsch oder das Ziel, dass sie ein realistischeres, vielfältigeres Bild von Schönheit zeigen. Also dass wir wirklich unseren Blick erweitern, was unsere Definition von Schönheit ist. Ein ganz wichtiges Ziel ist die Bekämpfung von Diskriminierung. Und dieses Ziel habe ich sozusagen nicht dabei, wenn ich Body Positivity auf das Individuum reduziere. Ja, das geht an den Zielen der Bewegung vorbei, weil die Bekämpfung von Diskriminierung einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Das ist totale Zeitverschwendung in meinen Augen, über die Frage, ist Dicksein ungesund, zu diskutieren. Solange wir keine soziale Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung haben, verschwenden wir damit einfach nur unsere Zeit. Und das ist beispielsweise eins meiner Lieblingszitate von Sophie Hagen. Die sagt, also ich sag's jetzt mal so sinngemäß, natürlich ist Dicksein ungesund, weil dicke Menschen wie Scheiße behandelt werden. Ja, dann ist auf jeden Fall Dicksein ungesund. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der niemand einfach nur dick ist, sondern das hat Konsequenzen, negative Konsequenzen. Und zwar ausgelöst durch unsere Umwelt, ja, wie Menschen auf dicke Menschen reagieren, wie die Gesellschaft dicke Menschen behandelt. Ja, es geht also wirklich darum, bei der Body Positivity Bewegung Body Shaming und auch die Auswirkungen von Body Shaming, von Stigmatisierung, von Gewichtsdiskriminierung und allgemein von Körperdiskriminierung, ja, gesellschaftlich zu hinterfragen. Kleine Erinnerung, bei Body Positivity geht es nicht mehr nur, in Anführungszeichen, um das Dicksein, wie bei Fat Acceptance, sondern es geht um soziale Gerechtigkeit für alle Körper, die wir aber nicht haben. Und wofür Body Positivity auch steht, ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Diätkultur. Also es wird der gesellschaftliche Druck hinterfragt, ständig den eigenen Körper optimieren zu müssen, in Anführungszeichen. Und der moderne Einfluss, der jetzt sozusagen dann noch hinzukommt, ist, dass die Bewegung betont, dass Gesundheit nicht allein an Körpergewicht oder Aussehen festgemacht werden kann. Und das ist so wichtig, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, in der Gewicht so sehr mit Gesundheit verknüpft ist. Und wenn du da meine Gedanken sozusagen in komprimierter Form haben willst, dann kann ich dir nur mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht ans Herz legen. Natürlich glaube ich nicht, dass das Gewicht überhaupt nicht die Gesundheit bestimmt. Ich glaube, dass wir diese Diskussion vielschichtiger führen müssen, aus verschiedenen Perspektiven betrachten müssen, auch uns mal hinterfragen, was denn eigentlich unsere Definition von Gesundheit ist. Ja, ich bin chronisch krank, ich werde niemals gesund sein. Und bedeutet das jetzt, dass ich deshalb kein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein darf? Das sind wirklich lauter so Fragen, die wir uns stellen dürfen. Und was wir beispielsweise wissen, ist, dass ein hoher Selbstwert und ein positives Körperbild sehr eng mit Selbstfürsorge, mit Wohlbefinden und Gesundheit verknüpft ist. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, das habe ich auch schon häufig gebracht. Wenn du etwas hasst oder abwertest, dann willst du dich nicht darum kümmern, dann willst du damit nichts zu tun haben. Dann zeigst du vielleicht sogar ein selbstverletzendes Verhalten, um dich dafür zu bestrafen, dass du in Anführungszeichen nicht richtig bist. Ja? Dickfette Menschen sind sozusagen die letzte soziale Gruppe, die noch gesellschaftlich akzeptiert, diskriminiert werden, in Anführungszeichen, darf. Ja, es geht hier um Macht. Es geht eigentlich immer um Macht und Geld. In der Diätkultur wird Schlanksein als Statussymbol verehrt. Also Macht und Geld in unserer Leistungsgesellschaft. In der Diätkultur wird Schlanksein als Statussymbol verehrt. Es wird gleichgesetzt mit Disziplin, mit Willenskraft, mit Erfolg, mit Gesundheit, mit Schönheit, mit moralischer Überlegenheit. Und diese Glaubenssätze drängen mehrgewichtige Menschen an den Rand der Gesellschaft. Je dicker eine Person ist, umso weiter befindet sie sich am gesellschaftlichen Rand, umso weniger Macht hat sie und umso stärker ist sie gegenüber der gesellschaftlichen Mitte benachteiligt. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, wir sehen ein hohes Körpergewicht als in Anführungszeichen Verschulden an und viele Menschen haben das verinnerlicht, ne? Und dadurch, dass es als Verschulden gilt, was es nicht ist, weil Gewicht ist kein Verhalten, aber dadurch, dass es als Verschulden angesehen wird, werden bestimmte Dinge in diesem sehr, sehr großen Machtgefälle, das dadurch entsteht, denkbar, sagbar und vor allem auch entschuldbar. Also Fettshaming wird sozusagen legalisiert. Und das sind die Gründe, warum Menschen glauben, solche Kommentare, wie ich sie vorgelesen habe, nicht nur schreiben zu dürfen, sondern auch noch glauben, ja, damit positiv beizutragen. Und es ist nicht in Ordnung. Und Menschen gesünder macht es auch nicht. Es ist kontraproduktiv, sowohl für die körperliche als auch für die mentale Gesundheit, Menschen Akzeptanz und Selbstmitgefühl nicht zuzugestehen. Und genau das ist es, was wir tun, wenn wir dicke Menschen beschämen, wenn wir sie diskriminieren. Und Mehrgewicht polarisiert. Keine Frage, es ist ein unfassbar emotional aufgeladenes Thema und na, ich reg mich hier auch auf, ich gehe mal davon aus, du hörst es an meiner Stimme. Es ist unfassbar schwierig, das neutral zu diskutieren. Aber musst du dich wirklich entscheiden, ne, welchem Lager du angehören willst? Ja, musst du wirklich, ist es wirklich A oder B? Ne, du musst abnehmen, um gesund zu sein oder zumindest alles dafür tun, ja, weil wir die Schuldfrage haben. Oder dich akzeptieren, wie du bist und dafür eventuell gesundheitliche Nachteile in Kauf nehmen. Ist es wirklich das eine oder das andere Extrem? Ne? Kannst du dich entweder für Körperakzeptanz einsetzen oder Body Positivity für einen gefährlichen Trend halten? Musst du dich wirklich entscheiden? Und ich glaube nicht, weil ich persönlich glaube, dass beides Hand in Hand geht. Ja, ich sehe die Body Positivity Bewegung auch an vielen Stellen kritisch. Genauso wie ich die gewichtszentrierte Denkweise an vielen Stellen kritisch sehe. Aber schließen sich ein hohes Körpergewicht und Gesundheit aus? Nein. Bedeutet ein schlanker Körper automatisch gesund zu sein? Nein. Sollten wir Gesundheit völlig unabhängig vom Körpergewicht betrachten? Nein. Aber sollten wir Gesundheit aus möglichst vielen Perspektiven und Lebensrealitäten betrachten? Auf jeden Fall. Ja, niemand in der Body Positivity Bewegung streitet ab, dass mit mehr Gewicht das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht ist, ja, und das wird leider aber oft so abgekürzt mit, ja, ein hohes Körpergewicht kann krank machen, ja, aber genauso der gesellschaftliche Druck, einem schlanken Schönheitsideal zu entsprechen, auch das kann krank machen, darüber sprechen wir nicht. Und was ich an der Stelle auch nochmal wirklich betonen will, Menschen, die Panik machen wollen oder die mit Angst Geld machen wollen, ja, nutzen das aus, dass viele den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität nicht klar benennen können. Und an der Stelle möchte ich auf meine Episode 2, der Mythos von Gesundheit und Gewicht, hinweisen, dir die wärmstens empfehlen und dir auch wirklich nochmal mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht ans Herz legen. Das ist ein riesengroßes Thema. Der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, den sogar Fachgesellschaften wirklich munter vermischen. Und das ist was, was mich wirklich aufregt. So. Dieses Entweder-Oder-Gefühl, es ist total verständlich, ne? In diese Graubereiche vorzudringen. Das macht Angst, weil diese Graubereiche, die sind schwierig einzuschätzen und auch für mich ist es gerade ein totaler Balanceakt, ja, weil ich gerne dazu beitragen will, diese Brücke zu schlagen, ne, und zu sagen, nein, es muss sich nicht ausschließen. Körperakzeptanz und Gesundheit, das geht Hand in Hand, das kann sich gegenseitig verstärken. Na, aber wie viel kann ich auf Gesundheit eingehen, ohne gleich wieder, ne, diese Diskussion auf dieses Totschlagargument, ne, dick sein ist ungesund, von vorhin zu lenken? Und wie viel kann ich von radikaler Akzeptanz reden, ohne dass gleich angenommen wird, Gesundheit sei mir egal, was nicht der Fall ist. Oder ich würde ein hohes Körpergewicht verherrlichen, was völliger Unsinn ist. Na, das ist sowieso der unsinnigste Kommentar von allen. Ne? Den könnte man mir vorwürfen, wenn ich sagen würde, komm, lass uns alle dick werden. Es ist so geil, diskriminiert zu werden. Riesenspaß, hahaha. Das mache ich aber nicht. Was ich sage ist, bitte schaut genauer hin, schaut hinter die Fassade, seht den Menschen, nicht den BMI. Ja, seid für die Person, nicht gegen sie. Hinterfragt eure eigenen Glaubenssätze. Besonders als BehandlerInnen, besonders als MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen. Und ich glaube ganz fest daran, Body Positivity oder Körperakzeptanz, Körperrespekt, na, nenn's wie du's willst, und Gesundheit schließen sich nicht aus. Ich glaube fest daran, dass beides Hand in Hand gehen kann. Und ist es nicht vielleicht die sinnvollere Herangehensweise, sich zu fragen, wie ist denn die Situation jetzt im Moment und welche Folgen ergeben sich daraus? Und was muss sich ändern? Was brauchen wir, dass sich Körperakzeptanz und Gesundheit positiv gegenseitig verstärken könnte? Und meine persönliche Antwort ist, wir brauchen mehr Akzeptanz, wir brauchen weniger Voreingenommenheit und wir brauchen vor allem auch den Mut, neugierig zu sein und neue Dinge lernen zu wollen. Und ich interessiere mich natürlich sehr dafür, was braucht es deiner Meinung nach, um diese vermeintlich gegensätzlichen Lager anzunähern? Und schreib mir das gerne. Ich freue mich da sehr, von dir zu hören. Und ich freue mich auch sehr, diese Diskussion wertschätzend weiterzuführen. Und damit sind wir am Ende der Episode. Es klingelt schon wieder. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter, da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auf, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.